Podcast 2.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. In Frankreich will die Regierung der Wirtschaft zu besserer Fitness verhelfen, nicht mit den Rezepten ihres Experten Galois, sondern mit eigenen. In Griechenland hat ein zweitägiger Generalstreik begonnen, als Protest gegen neue Zumutungen im neuesten Sparprogramm. Die Julierstraße in Engadin bleibt vorläufig gesperrt. Ein 80 Kubikmeter Felsbrocken ist nachts auf die Fahrbahn gestürzt. Und der Teilzeitmann ist ein Projekt, das Männer ermutigt, ihr volles Arbeitspensum zu reduzieren, ohne Verzicht auf Karriere. Wir berichten und fragen im Tagesgespräch, warum denn so wenige Männer tun, was sehr viele doch eigentlich gerne tun würden. Man durfte gespannt sein, wie würde sich die französische Regierung reagieren auf die Empfehlungen ihres Sondergutachters Louis Gallois. Dieser hatte gestern vorgeschlagen, die Lohnnebenkosten um 30 Milliarden zu senken und die Steuern zu erhöhen, um die französische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Nun wissen wir, die sozialistische Regierung um Präsident Hollande folgt diesen Empfehlungen nicht. Sie hat andere Ideen. Daniel Voll.
Premierminister Jean-Marc Ayrault nennt es einen Wachstumspakt, den Frankreich mit der Wirtschaft schließen wolle.
Le gouvernement a décidé de retenir une première mesure massive et sans précédent, l'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail.
20 Milliarden Euro, dies sind 10 Milliarden weniger als die 30, die Sondergutachter Louis Gallois vorgeschlagen hatte. Der entscheidende Unterschied liegt allerdings beim Modus, wie die Regierung diese 20 Milliarden an die Unternehmen auszahlen will. Sie will nicht grundsätzlich die Lohnnebenkosten senken, weder für Unternehmer noch für Angestellte, wie das Gallois geraten hatte. Sie will jene Unternehmen mit einem Steuerbonus belohnen, die Arbeitsplätze erhalten und neu schaffen. Mit diesem Wachstumspakt sollen die Lohnnebenkosten für Frankreichs Wirtschaft ab nächstem Jahr um 6% sinken. Finanzieren will die Regierung ihr Projekt zur einen Hälfte mit Einsparungen beim allgemeinen Haushalt. Die anderen 10 Milliarden soll eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ab Anfang 2014 bringen. Wobei die Regierung auch hier die Belastung für tiefe Einkommen abfedern will. Denn während sie die Mehrwertsteuer für Dienstleistungen und Luxusgüter erhöht, wird der Steuersatz für Lebensmittel und Energie um 0,5% auf 5% abgesenkt.
Daniel Voll, jetzt weitere Themen des Tages in den Nachrichten mit Konrad Muschke.
Aus Protest gegen neue Sparpläne der Regierung hat in Griechenland ein zweitägiger Generalstreik begonnen. Das öffentliche Leben kam weitgehend zum Erliegen. Es waren weder U-Bahnen noch Züge, Trams oder Fähren. Schulen, Behörden und Banken sind ebenfalls geschlossen. Spitäler nehmen nur noch Notfälle an. Am Nachmittag sind zahlreiche Großdemonstrationen geplant. Das neue Sparpaket sieht unter anderem weitere Kürzungen bei Renten, Löhnen und beim Arbeitslosengeld vor. Das Rentenalter soll auf 67 Jahre erhöht werden. Die rechtskonservative Regierung Ungarns darf die älteren Richter des Landes nicht vorzeitig in den Ruhestand schicken. Der Europäische Gerichtshof stoppt die Pläne von Regierungschef Orbán, ein Zehntel der Richter, Staatsanwälte und Notare zu pensionieren. Es handle sich um eine Diskriminierung aus Gründen des Alters. Die genannten Gründe für die Senkung des Pensionsalters von 70 auf 62 Jahre seien nicht akzeptabel, entschieden die höchsten EU-Richter. Insbesondere das Argument, es gehe um eine Vereinheitlichung des Rentenalters, sei nicht nachvollziehbar. Während nämlich das Pensionsalter der Richter auf 62 Jahre gesenkt werden soll, werde das allgemeine Ruhestandsalter in Ungarn auf 65 Jahre angehoben. Kreml-Chef Putin hat den russischen Verteidigungsminister Serdjukow entlassen. Nachfolger wird der bisherige Verwaltungschef der Region Moskau, Sergei Shoigu. Der Ministerwechsel mache den Weg frei für die Untersuchung von Korruptionsvorwürfen rund um das Verteidigungsministerium, sagte Putin im russischen Fernsehen. Ein Tochterunternehmen des Verteidigungsministeriums wird verdächtigt, Vermögensanteile weit unter ihrem Wert verkauft zu haben. Dadurch seien dem Staat Verluste von umgerechnet fast 80 Millionen Euro entstanden. Bei einem Selbstmordanschlag vor einer irakischen Militäreinrichtung sind mindestens 27 Personen getötet und über 40 weitere verletzt worden. Unter den Opfern befinden sich 19 Soldaten. Offenbar war gerade ein Schichtwechsel von Truppen im Gang, als der Attentäter ein mit Sprengstoff vollgepacktes Auto in eine Gruppe von Menschen lenkte. Laut Angaben des Innenministeriums explodierte der Sprengsatz in der Stadt Taji, 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. In der Schweiz sollen mehr Männer Teilzeit arbeiten. Aus diesem Grund hat der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen Männer.ch eine Kampagne gestartet. Ziel ist es, dass bis 2020 20% der berufstätigen Männer Teilzeit arbeiten. Aktuell liegt der Anteil bei 13%. Die Teilzeitarbeit soll auch für Männer zu einer selbstverständlichen Option werden, wie Männer.ch bekannt gibt. Der Schweizerische Bauernverband will keine Sonnenkollektoren auf dem Kulturland. Für Solaranlagen stünden genügend Dachflächen zur Verfügung, so dass man nicht kostbare Landwirtschaftsflächen dazu brauche. In letzter Zeit wird vermehrt über Solaranlagen auf Agrarland diskutiert. In den USA sind die ersten Wahllokale um Mitternacht Ortszeit geöffnet worden. Gewählt werden der Präsident, alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 33 der 100 Mitglieder des Senats. Zudem finden Wahlen und Sachabstimmungen in den Bundesstaaten statt. Die meisten Umfragen sehen Amtsinhaber Obama leicht im Vorteil. Dessen Vorsprung bewegt sich aber fast überall innerhalb der statistischen Fehlerquote. Die Juliastraße ins Engadin bleibt nach einem Felssturz vorerst gesperrt. Um Mitternacht stürzte zwischen Rona und Mullenz ein großer Stein auf die Fahrbahn. Der Felsblock ist etwa 80 Kubikmeter groß. Verletzt wurde niemand, eine Hochspannungsleitung wurde beschädigt, wie die Bündner Kantonspolizei weiter mitteilt. Die Sicherheitslage wird zurzeit abgeklärt. Autofahrer können über den Flüela und den Albula-Pass ausweichen.
In Frankreich hat die Regierung nun gesagt, was sie tun will, damit die Wirtschaft des Landes wieder fit und wettbewerbsfähig wird. Wir fragen nach in Paris. Und in Griechenland hat der zweitägige große Streik und Protest gegen das neueste Sparprogramm begonnen. Wir fragen nach in Athen. Und weitere Themen. Der Kanton Bern will Übergriffe und Gewalt gegen Behörden verhindern. Eine Idee dabei, eine Datenbank für Querulanten. Nur, wer ist ein solcher? Und US-Präsident Obama will in wenigen Stunden in Chicago seine Wiederwahl feiern. Schwarze Jugendliche in Obamas Heimatstadt auch, zeigt die Reportage eines Schulbesuchs. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.734 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1,2075 Franken gehandelt und der Dollar zu 94,43 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag fällt vor allem in den Bergen noch Regen und ab etwa 800 Metern Schnee. Im Flachland gibt es nur noch lokale Schauer und zwischendurch zeigt sich auch mal kurz die Sonne. Es bleibt mit 7 Grad kühl. Im Süden ist es ziemlich sonnig, in den Bergen ziehen auch mal dichtere Wolken durch, es gibt rund 15 Grad. Am Mittwoch ziehen im Norden dichtere Wolken auf. Es kann auch mal regnen oder nieseln. Im Wallis und im Süden scheint oft die Sonne. Am Donnerstag ist es im Mittelland teils neblig, sonst scheint trotz Wolkenfeldern immer wieder die Sonne. Im Norden werden 8 und im Süden 14 Grad erreicht.
Die französische Regierung will also die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, denn eine lahmende Wirtschaft bringt das Land zusätzlich in finanzielle Schwierigkeiten. Allerdings will sie die Wirtschaft anders ankurbeln, als die Expertenkommission Galois gestern vorgeschlagen hat. Rudi Mäder in Paris, auch die französische Regierung findet die hohen Sozialabgaben ein Problem, schlägt aber eine andere Lösung vor. Warum?
Ja, diese Lösung, die sie vorschlägt, die Lösung eines Steuerbonus oder einer Steuerrückerstattung, hat eben den Vorteil, dass die Regierung diese Rückerstattung an Bedingungen knüpfen kann. Also die Steuer wird weiter voll geschuldet, aber die Firma erhält sie dann zurück, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Und diese Bedingungen sind, das Unternehmen muss Arbeitsplätze erhalten und schaffen und die Firma muss in die Forschung und Entwicklung von neuen Produkten investieren. Sie kann also nicht einfach die Dividendenzahlungen erhöhen.
Sind denn solche Bedingungen nicht wieder Fesseln, die die Wirtschaft hemmen?
Doch, das sind natürlich Fesseln, welche die Arbeitgeber lieber nicht gehabt hätten. Premierminister Jean-Marc Ayrault hat auch gesagt, die Firmen müssen Arbeitsplätze erhalten und schaffen. Ja, was heißt denn schaffen? Müssen sie neue Leute einstellen? Wie viele? Wer entscheidet, ob das genug sind? Rein technisch ist dieser Bonus an die Entwicklung der Lohnmasse gekoppelt. Das sieht ganz so aus, als könnte die Lösung dann im Detail im Alltag relativ kompliziert sein, administrativen Aufwand bringen. Und eigentlich wäre es ja ein Anliegen gewesen, Bürokratie abzubauen.
Als der frühere Präsident Sarkozy die Mehrwertsteuer erhöhen wollte, riefen die Sozialisten «Zeter Mordio», jetzt machen sie es selbst. Wieso ist das plötzlich kein Problem mehr?
Ja, die Mehrwertsteuer wird relativ bescheiden angehoben, von 19,6 auf 20%. Also es sind 0,4 Prozentpunkte, das wird keine großen Preisaufschläge geben. Und wie gehört, der tiefste Satz für Güter des alltäglichen Bedarfs wird sogar gesenkt von 5,5 auf 5%. Das ist gewissermaßen der Zuckeraufguss auf der bitteren Pille. Und die Regierung kann sagen, die sozial Benachteiligten werden geschont. Aber natürlich wird danach im mittleren Bereich geschraubt. Der mittlere Steuersatz wird angehoben. Der Staat kommt schon zu mehr Geld, aber das ist besser, das so zu verkaufen. Es ist ein ganzes Paket. Und es kommt dazu, dass die Erhöhung erst 2014 in Kraft tritt. Das erlaubt es dem Premierminister zu sagen, die Kaufkraft der Franzosen bleibt im nächsten Jahr erhalten.
Wenn wir all diese beschlossenen Massnahmen anschauen, reicht das, um die Probleme von Frankreichs Wirtschaft zu lösen?
Ja, zumindest macht die Regierung jetzt einen mutigen Schritt in die richtige Richtung. Eine Entlastung von 20 Milliarden, das ist nicht nichts, auch wenn es 3 Jahre geht, bis dann der volle Satz erreicht ist. Die Regierung setzt ein wichtiges Signal. Damit sind natürlich nicht alle Probleme gelöst. Es müssen noch 10 Milliarden eingespart werden. Ich denke, das wird noch einiges zu reden geben, wo und wo wie viel. Die Mehrwertsteuer allein bringt es auch nicht, bringt nicht 10 Milliarden. Es braucht dann zusätzlich eine ökologische Steuer, die ab 2016 greifen soll. Also einiges ist noch zu tun. Und Ayrault hat auch wichtige Forderungen der Arbeitgeber nicht aufgenommen. Zum Beispiel fordern sie immer wieder, dass die gesetzliche Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche erhöht wird. Darauf geht er nicht ein, das bleibt weiter tabu. Und auch eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts ist kein Thema. Also die heute beschlossenen Massnahmen lösen nicht alle Probleme, aber sie setzen doch ein wichtiges Signal, dass die Regierung das Problem der mangelnden Konkurrenzfähigkeit anpacken will und dass mit Frankreich wirtschaftlich auch in Zukunft zu rechnen ist.
Das waren Informationen von Rudi Mäder in Paris. Eine neue Liste von Grausamkeiten. So empfinden Millionen von Griechinnen und Griechen das neueste Sparprogramm der Regierung. Rentenalter rauf, Löhne und Renten runter. So will die Regierung die Bedingungen erfüllen für eine weitere Milliardenspritze. Staatsangestellte reagieren jetzt mit Streik und großen Demonstrationen. 2 Tage lang soll nichts mehr gehen. Ich fragte Rodothea Seralidou in Athen, Sie waren unterwegs in der Stadt. Was konnten Sie beobachten?
Ich habe beobachtet, dass die komplette öffentliche Verwaltung also wirklich lahmgelegt worden ist. Die Finanzämter, die Postfilialen, alles hat zu. Und das, was mir heute als erstes aufgefallen ist, sind die fehlenden Busse, die Bahnen, die Taxis, der fast nicht existierende Verkehr heute. Also dadurch, dass sich alle auf einen schwierigen Streiktag eingestellt haben, scheinen wirklich die meisten Athener heute zu Hause geblieben zu sein.
Was denken denn die Menschen? Hoffen sie, dass die Demos und Streiks irgendetwas am Lauf der Dinge ändern?
Ich würde sagen, es gibt 2 Gruppen von Menschen hier in Griechenland. Die einen, die Ideologen, wenn man sie so nennen darf, die immer noch glauben, dass sie durch die Demos, durch Streiks, durch Proteste was bewirken können und deshalb keine Demo verpassen, immer mittendrin sind und dadurch ein Zeichen setzen wollen unter dem Motto, nicht mit uns, also wir lassen uns das nicht gefallen. Und andererseits gibt es die große Mehrheit der Menschen, die mittlerweile aufgegeben hat. Ich habe heute mit mehreren Menschen gesprochen, die nicht an den Demos teilgenommen haben. Eine Frau zum Beispiel im Zentrum, die wirklich sauer auf die Demonstration Demonstranten war und gesagt hat, wir sind doch die Leidtragenden von all diesen Protestaktionen und die Maßnahmen, die werden so und so durchs Parlament kommen. Da können wir noch so viel demonstrieren, es nützt nichts.
Das neue Sparprogramm mutet den Menschen weiteres Verzichten zu. Ist das überhaupt noch zumutbar?
Das hängt von der finanziellen Situation der Menschen ab. Also Menschen, die eine fette Rente haben, die können auch mit der erneuten Rentenkürzung in Höhe von bis zu 15% leben. Schwierig wird es vor allem für die, die ohnehin schon durch die mehrmaligen Kürzungen und durch die mehrmaligen Steuererhöhungen leiden. Zum Beispiel ein junger Beamter, der mittlerweile nicht mal 700 Euro Gehalt bekommt, der soll jetzt kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld mehr bekommen. Das ist für ihn schon ein großer finanzieller Verlust. Oder dass das Kündigungsrecht jetzt lascher gemacht wird. Das trifft vor allem junge Menschen, die ohnehin sehr schwer eine Arbeit finden. Und die können jetzt von ihrem Arbeitgeber durch diese Reform wieder viel leichter auch entlassen werden.
Und hat die Frau recht, von der Sie erzählt haben, kommt das Sparpaket morgen glatt durchs Parlament?
Das sieht so aus, dass es durchs Parlament kommt. Natürlich ist es ein bisschen schwierig für die Regierung, diesmal vor allen Dingen für den Zusammenhalt der Regierung. Denn die kleine Koalitionspartei, die Demokratische Linke, die will gegen das Programm stimmen. Vor allem mit den Reformen im Arbeitsrecht ist sie nicht so ganz zufrieden. Wenn die beiden anderen Koalitionspartner aber dafür stimmen, kommt man immerhin auf fast 160 Stimmen von 300 Stimmen, hat also die benötigte Mehrheit. Aber auch da gibt es einige Abgeordnete, die noch hin und her überlegen. Es bleibt also kritisch und es bleibt auch sehr interessant zu beobachten. Ich glaube aber schon, dass das Sparprogramm durchs Parlament gehen wird, weil die Regierung ehrlich gesagt keine andere Chance hat, damit sie auch die nächste Tranche bekommt. Denn sie braucht dringend das Geld von den Kreditgebern, denn ohne dieses Geld ist Griechenland nicht mehr zahlungsfähig.
Das war Rodothea Seralidou in Athen. Zusammenabendessen und dann der gute Nachtkuss. In etwa so sieht die Rolle der meisten Väter heute noch aus. Sie arbeiten voll, um die Kinder kümmert sich die Mutter oder die Kindertagesstätte. Dabei würden viele Männer eigentlich gerne Teilzeit arbeiten, sagen sie. Taten statt Worte fordert nun die Männer- und Väterorganisation Männer.ch und startet ein Motivationsprojekt. Unterstützung bekommt sie dabei von überraschender Seite. Roland Wermelinger.
Ruth Derer-Balador arbeitet in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und weiß, was es heißt, den Spagat zwischen Beruf und Familie zu schaffen. Die Teilzeitarbeitsquote bei den Frauen beträgt rund 80%, bei den Männern nicht einmal 14. Was ist da los?
Die Männer haben noch nicht gelernt, für ihre Rechte zu kämpfen.
Ruft die Frau den Männern zu und die geben ihr Recht. Jürg Wieler und Andi Kehl leiten das Projekt Teilzeitmann, wie es sich gehört, im Jobsharing. Beide lernten die Widerstände und Ängste kennen, als sie ihre Vollzeitkarrieren aufgaben zugunsten von einem Tag Familienarbeit. Es sei wirklich so, die Männer getrauen sich noch nicht, sagt Andi Kehl.
Also die Männer sind wirklich aktiv aufgefordert, sich aus der Deckung zu begeben.
Angst vor der Lohneinbuße, dann die Gesellschaft verhaftet in der Rolle als Ernährer, die Befürchtung, nicht nur die Karriere zu verlieren, sondern auch noch den Status als ganzer Mann. Teilzeitmann Jürg Wieler erzählt, wie das war, wie er sich anfangs einsam und unwohl fühlte.
Ich denke, für viele Männer ist es schon Neuland, wenn sie in die Familien reingehen und auch Verantwortung übernehmen im Alltag, dann muss man mit Gefühlen dahinter. Und da habe ich das Gefühl, haben viele Männer noch eine Schwelle, die sie überschreiten müssen, sich in diese Dimension zu begeben.
Hier setzt das Projekt Teilzeitmann an, finanziert vom Eidgenössischen Gleichstellungsbüro, initiiert vom Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisation Männer.ch. Mit einer Wanderkampagne sollen Männer an Veranstaltungen in ihren Unternehmen motiviert werden, den Schritt zu wagen. Unter dem Motto «Ganze Männer machen Teilzeitkarriere». Außerdem wird mit dem Internetportal teilzeitkarriere.ch eine Stellenbörse geschaffen, denn Teilzeitjobs würden selten öffentlich ausgeschrieben. Also durchforscht das Portal täglich Zehntausende von Firmenwebsites auf die gesuchten Stellen. Jährlich 25.000 Teilzeitmänner mehr braucht es, um das Ziel zu erreichen, eine Quote von 20% bis ins Jahr 2020. Nur zu, ermuntert Ruth Derer vom Arbeitgeberverband. Getraut euch, ihr Männer habt es selbst in der Hand.
Die Chefs sind häufig Männer. Die Kollegen, das sind dann auch Männer. Und dieses Bild, was bedeutet es, wenn ein Mann Teilzeit arbeitet, da müssen sich die Männer selber ein Stück weit weiterentwickeln und emanzipieren. Solange jemand scheel angeschaut wird, wenn er sagt, ich möchte gern Teilzeit arbeiten, solange wird es schwierig bleiben. Und das ist wirklich eine Sache, die die Männer unter sich ausmachen müssen.
Die Chancen stünden nämlich gar nicht so schlecht, dank tiefer Arbeitslosigkeit und einem Fachkräftemangel. Gut möglich also, dass der Chef nicht gleich die Türe zuschlage, wenn einer daran anklopfe mit dem Wunsch, ein Teilzeitmann zu werden.
Teilzeitmann, mehr zum Thema im Tagesgespräch in 10 Minuten. Gewalt gegen Behörden, gegen Polizisten. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen einzelne Bürger ausfällig oder gewalttätig werden. Die gravierendsten Beispiele dafür waren der Rentner Kneubühl in Biel, der bei der Hausräumung einen Polizisten in den Kopf schoss, oder der Mann, der vor einem Jahr in Schaffhausen im Emmental einen Polizeibeamten tötete. Der Kanton Bern prüft nun eine Datenbank mit Namen und Daten von gewaltbereiten Querulanten, um solche Taten zu verhindern. Doch was würde das bedeuten? Caroline Hahn.
Die Gemeinden können ein Lied davon singen, ein unschönes, von Gewalt und Drohungen gegenüber ihren Angestellten. Ulrich König, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes.
Es ist so, dass das Gewaltpotenzial gegenüber Behörden relativ bedenklich zunimmt. Es gibt zunehmend Kundinnen, Kunden der Behörden, die dazu neigen, Entscheide beispielsweise, Verfügungen der Behörden nicht zu akzeptieren und negativ oder eben sogar mit Drohung oder mit Gewalt zu reagieren.
Der Kanton Bern hat nach dem Fall Kneubühl vor 2 Jahren in Biel reagiert und sich von Experten Vorschläge ausarbeiten lassen, um Beamte zu schützen. Zum Beispiel eine Datenbank für sogenannte Querulanten. Der zuständige Berner SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus.
Die Fachleute haben festgestellt, dass man sehr wohl Informationen hat bei verschiedenen Behörden, aber dass die zum Teil nicht ausgetauscht werden. Wir hatten ja den Fall Kneubühl und da geht es darum, wirklich die Staatsangestellten möglichst gut zu schützen und dass man zum Teil dann schaut, was kann man an Daten, die man so oder so hat, wie kann man die vernetzen.
Prüfenswert findet Neuhaus diesen Vorschlag und möchte ihn in die politische Vernehmlassung schicken. Auch wenn man sich nicht zu viel versprechen dürfe, könnte eine solche Datenbank tatsächlich Leute schützen, sagt der Zürcher Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat Daniel Josic.
Eine solche Datenbank gibt immerhin Transparenz und gibt eben die Möglichkeit, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen bei bestimmten Personen. Zum Beispiel, dass ein Beamter, der mit einer solchen Person zu tun hat, nicht mehr alleine mit irgendeinem Raum ist.
Grundsätzlich machbar. So beurteilt auch der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür eine Datenbank für sogenannte Querulanten. Nur müsste im Gesetz klar geregelt werden, wer in eine solche Datenbank käme.
Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ist ein Querulant schon jemand, der sich etwas renitent gegenüber den staatlichen Behörden verhält? Oder braucht es mehr? Braucht es Drohungen? Braucht es ernstzunehmende Drohungen und so weiter? Also hier ist ein großes Feld der Interpretation und der Definition zu leisten.
Ob eine solche Datenbank die Gewalt und die Drohungen gegenüber Behörden mindert, daran zweifelt allerdings der Gemeindeverbandspräsident Ulrich König und nennt ein Beispiel.
Man muss sich das konkret vorstellen, jetzt gerade eine Schulbehörde, die müsste ja fast täglich dann schauen gehen, ja, ist jetzt wieder ein neuer Fall, bei dem einer unserer Schülerinnen oder Schüler betroffen sein könnte in dieser Datenbank.
Die Gemeinden möchten lieber den Datenfluss zwischen den Behörden verbessern, aber fallweise und nicht in Form einer Datenbank. Der Kanton Bern betritt mit diesem Vorschlag eine Datenbank für Querulanten Neuland. Bei der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren stand eine solche Datenbank bisher noch nie zur Diskussion.
Heute Nacht geht Präsident Barack Obama in die Stadt, die für ihn Heimat ist, nach Chicago, um seine Wiederwahl zu feiern oder um seine Niederlage zu verkünden. Nur wenige Busstationen vom Kongresszentrum entfernt, wo er in dieser Nacht auftritt, gibt es eine Schule, die Perspektiven heißt. Was für Perspektiven haben arme Jugendliche in Chicago nach 4 Jahren Obama? Und was denken sie über ihn? Susanne Brunner hat sie gefragt.
Punkt 8.15 Uhr in der Prospectives Rodney D. Joslin Schule in Chicago. Die Rektorin macht ihre tägliche Durchsage. Sie lobt die gut 350 Schülerinnen und Schüler für ihre Pünktlichkeit und erinnert sie an die Maxime der Schule. Nur wer ein diszipliniertes Leben führe, komme voran.
And make sure to live a disciplined life all day, every day. Remember that we believe in you. Dream big.
Die Motivation, etwas erreichen zu wollen, wurde diesen Jugendlichen nämlich nicht in die Wiege gelegt. Fast 90% kommen aus armen Verhältnissen, von Eltern, die selbst nur wenig Schulbildung haben. Im Klassenzimmer, wo eine junge, weiße Lehrerin gerade Staatskunde unterrichtet, sind die meisten Jugendlichen schwarz. An der Wand klebt ein Bild von Barack Obama. Ein schwarzer Präsident im Weißen Haus, das war für viele hier ein Wendepunkt.
It personally made a difference to me because I felt like.
Wie viele Afroamerikaner habe er dank der Wahl von Barack Obama plötzlich Grund zur Hoffnung gesehen. Hoffnung, dass sich in seinem Leben etwas ändern könne, sagt der noch nicht ganz 18-jährige Kendall Hutton. Das Wort Erfolg habe für ihn seither eine Bedeutung erhalten.
It made me want to be successful, like really focus on that word.
Und Obama habe auch allen gezeigt, dass Schwarze und auch andere Minderheiten nicht einfach nur als Musiker oder Sportler Erfolg haben könnten.
To be more than just rappers and football players, basketball players.
Okay, Obamacare. Originally, how was that word considered?
Im Unterricht diskutiert die Staatskundelehrerin mit den Jugendlichen darüber, was Obama als Präsident konkret erreicht habe.
Okay, he ended the wars, 2 separate wars. And why do you think that's an accomplishment?
Kritik, er habe in den letzten 4 Jahren zu wenig verändert, lässt die 18-jährige Afroamerikanerin Samia Bass nicht gelten.
And I feel like they're making it hard for him. He want to make a difference. He want to make a change, but it's hard when you have people throwing stuff at you.
Seine Gegner machten es ihm schwer, blockierten seine Gesetzesvorlagen. Da könne Obama beim besten Willen nichts machen. Aber er wisse, was es heiße, kämpfen zu müssen, und sie sei sicher, er wolle ihr helfen. Zum Beispiel, indem er dafür sorge, dass sie sich eine College-Ausbildung leisten könne, ohne ihre Eltern zu ruinieren. Samia Bass geht heute zum ersten Mal wählen. Die 18-jährige Danielle Johnson, eine Weiße mit hispanischen Wurzeln, wählt heute ebenfalls zum ersten Mal, aber sie befürchtet, dass Obama Latinos weniger inspiriert habe als Schwarze.
But I feel like it hasn't inspired Hispanics to make the change yet, because I haven't seen any.
Ihr Nachbar habe nicht einmal gewusst, dass heute Wahltag sei.
And I know personally in my community, they haven't even thought about voting. Like my neighbor didn't even know that tomorrow we were supposed to vote.
Das Zeichen, dass die Stunde vorbei ist.
It's tough I can't vote because I want my voice to be heard.
Kendall, der erst in einem Monat 18 wird, ist frustriert, dass er nicht wählen kann.
And I think every voice makes a difference.
Das war eine Reportage von Susanne Brunner. In den USA ist es jetzt noch tiefe Nacht im Westen, bereits früher morgen im Osten, das Land erwacht. Im US-Staat Vermont haben die ersten Wahllokale geöffnet, bald folgen weitere, der große Wahltag beginnt. Ich fragte Max Ackermann in Washington, ist alles bereit für die Wahl, auch für die stromlosen und überschwemmten Menschen an der Ostküste?
Es scheint so, ja. In New York und New Jersey haben zwar noch immer sehr viele Menschen größere Sorgen als die anstehenden Wahlen. Sie haben noch keinen Strom, sie frieren, sie können nicht zur Arbeit fahren. Auch die Ungeduld mit den Behörden, die wächst. Aber wer wählen will, der sollte das auch können, auch wenn einzelne Wahllokale verlegt werden mussten. Rein wahltechnisch das größere Problem könnten Florida und Ohio werden. Da gab es schon bei der vorzeitigen Stimmabgabe wieder furchtbar lange Schlangen vor den Wahllokalen und in beiden Staaten stehen Heerscharen von Juristen beider Parteien bereit, um allenfalls die Resultate anfechten zu können. Also wenn es so knapp herauskommen sollte, wie die meisten Umfragen prophezeien, dann könnten am Schluss wieder die Gerichte die Wahlen entscheiden, wie schon vor 12 Jahren im Fall Bush gegen Gore.
Gibt's denn auch allerletzte Zahlen zum Wahlausgang?
Ja, in den nationalen Umfragen, da liegt Präsident Obama im Durchschnitt 0,7% vor Mitt Romney, also so knapp, dass nicht wirklich eine Aussage möglich ist. In den wichtigeren Umfragen in den Swing States, da führt Romney mit knapp 2% in Florida, Barack Obama ebenso knapp in allen anderen Staaten, die das Rennen schlussendlich entscheiden werden. Also unter dem Strich leichte Vorteile für den Amtsinhaber, aber eines ist ganz klar, die Riesenbegeisterung für Obama von vor 4 Jahren, die ist weg. Und ein zweites zeigen eben die Umfragen, auch die USA sind wieder, was sie in den letzten Jahren immer eigentlich waren, ein tief gespaltenes Land und der politische Riss, der geht ziemlich genau durch die Mitte der Bevölkerung.
Max Ackermann, Schweizer Radio DRS berichtet ab Mitternacht mit halbstündlichen Bulletins über die US-Wahlen und ab 4 Uhr früh mit einer Sondersendung. Auch im Internet finden Sie jederzeit die neuesten Fakten und Einschätzungen drs.ch. Stoff fürs Tagesgespräch heute: Teilzeitarbeit für Männer. Warum tun Sie es nicht, wenn Sie es doch wollen, wie Sie sagen? Tagesgespräch nach einem Blick auf die Schlagzeilen des Mittags. Konrad Muschk.
Für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Frankreich will denjenigen Firmen Steuerentlastung gewähren, die Arbeitsplätze schaffen. Für 48 Stunden Stillstand. In Griechenland hat ein 2-tägiger Generalstreik aus Protest gegen die Sparmaßnahmen der Regierung begonnen. Für mehr Zeit mit der Familie. Männerorganisationen wollen, dass der Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer von heute 13 bis 2020 auf 20% steigt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.